Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ahoi, hoi, liebe Serie-Junkies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist...
Moin, moin, Hannah hier.
Wir heulen heute den Mond an, denn wir besprechen Moon Knight, den Neustart von Disney Plus mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. 6 Folgen wird es davon mittwochs geben bei Disney Plus im Stream. Und wir haben Folgen davon gesehen, ich 4, wobei wir uns auf die Pilotbesprechung hier konzentrieren werden. Hannah hat 2 gesehen. Und wir wollen ein bisschen darüber reden und unsere Eindrücke schildern für euch. Ich mache vielleicht erstmal so ein bisschen zu den Hintergründen der Serie. Headwriter, das ist ja immer die Position, die Marvel hier aussucht, statt irgendwie Showrunner, ist Jeremy Slater. Der hat zum Beispiel geschrieben den Fantastic Four-Film von 2015.
Oh Gott, das wusste ich gar nicht.
Und ist aber auch einer der Schöpfer von The Umbrella Academy für Netflix. Also nicht vom Comic, sondern von der TV-Serie. Der ist der Headwriter und der hat die meisten Folgen geschrieben. Und dann gibt's Mohamed Diab, den kannte ich bisher noch nicht. Seine Projekte, die bei IMDb aufgeführt sind, sind Amiga, Clash und Cairo 678. Und der führte Regie bei den Folgen. Moon Knight selbst ist eine Comic-Schöpfung aus den 70er Jahren, 1975 von Doug Mensch und Don Perlin für Werewolf by Night geschaffen. Hatte teilweise schon viele Serien, so ich glaube insgesamt so 9-10 verschiedene Serien, aber meistens kurzlebigere Sachen. So die längste Moon Knight-Serie, die es so gab bisher, hatte 60 Ausgaben. Das sind so 5 Jahre, wenn alle monatlich ein Heft rauskommt. Und in letzter Zeit hatte die Figur so ein bisschen eine Renaissance, aber dann auch eher so mit Miniserien. Mir sind da welche vertraut von Brian Michael Bendis und Alex Maleev, die ich empfehlen würde, wenn man da reinschnuppern möchte. Aber auch Autoren wie Warren Ellis, Brian Wood, Jeff Lemire und andere haben sich da schon abgearbeitet an der Figur. Auch Doug Mensch hat sie natürlich sehr geprägt, so als Autor. Und Chuck Dixon damals auch in den, ich glaube, es war in den 90ern zum Beispiel.
Kurze Frage, Adam, hattest du denn, als es hieß, Disney Plus wird eine Moon Knight-Serie machen, dachtest du so, oh yeah, cool, ein Charakter, den ich so mag in den Comics? Oder was dachtest du, was war dein erster Gedanke dabei?
Es ist ein, ja, also nee, so oh yeah habe ich tatsächlich nicht gedacht. Es ist eine interessante Figur, aber ich finde, Moon Knight lebt auch so ein bisschen von seiner Visualität meistens, weil du halt wirklich sehr gute Künstler auch dabei hast, die seine Abenteuer dann gestalten. Also so ein Alex Maleev zum Beispiel, der hat so eine sehr moody Sache oder ein, wen hatten wir denn dann noch? David Finch hat den zum Beispiel auch gezeichnet oder Declan Shelby und Greg Smallwood. Greg Smallwood hat zum Beispiel dieses Mr. Knight Outfit gestaltet, was man auch so bei den Postern schon sehen konnte. Das ist einfach Moon Knight mit so einer quasi ohne die Kapuze, sondern eher so in dem feinen Zwirn. Von der Warte her fand ich die Figur immer interessant. Ich find's auch sehr interessant, dass du eine Figur hast mit dissoziativer Identitätsstörung. Das ist ja so auch schon ein Faszinosum gewesen bei Legion zum Beispiel, was ich ja sehr abfeiere und für mich auch so ein bisschen der immer noch der Serien-Olymp von Marvel bleibt, auch wenn es Marvel TV ist und nicht irgendwie MCU oder so. Aber alleine was diese Serie mit kleinstem Budget gemacht hat, aus eigentlich nur 3 Gängen und Korridoren und sowas und mit viel kreativer Energie, ist für mich teilweise immer noch ungeschlagen, kann man ja immer noch bei Disney Plus auch inzwischen anschauen.
3 Staffeln, ne? Und abgeschlossen auch.
Genau. Und Moon Knight hat immer so ein bisschen den Ruf, der Batman von Marvel zu sein, mit ein bisschen dieser Identitätsstörung eben. Und deswegen ist die Figur, glaube ich, auch schwerer zugänglich für viele. Deswegen ist es jetzt auch keine super langläufige Figur oder langlebige Figur, die ihre Serie immer wieder irgendwie wie Spider-Man seit 800, 900 Ausgaben haben kann, sondern es ist halt eine Figur, zu der du gewisse Zugänge brauchst und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und vielleicht übersetzt sich das auch in der Serie für mich, für die Zuschauer irgendwie so mein Eindruck nicht. Ich sehe aber auch eine gespaltene Rezeption jetzt der Folge. obwohl ich wahrscheinlich im Moment noch eher eine positive Aufnahme sehe, aber persönlich bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, es knallt halt nicht und es ist halt nicht direkt super gut bei mir angekommen.
Ich bin geschockt, Adam, denn ich dachte mir, ich durfte ja vor ein paar Wochen auf der Premiere sein. Ich war das Mitbringsel, wir waren nicht eingeladen. Ich kann nachher nochmal erzählen, warum ich glaube, warum das so war oder wie es auch generell war. Aber ich dachte mir so, hey, eigentlich müsste das doch Adam gefallen. Und ich bin gerade so ein bisschen in awe geradezu, dass du nicht begeistert bist.
Ja, die Grundzutaten sind gut. Oscar Isaac mag ich eigentlich oftmals ganz gerne so in den Sachen, die er macht. Aber es gibt so ein paar, vor allem in der Geschichte gibt es Probleme, aber auch in der Inszenierung und so in der Ausstattung. Weil wir sind jetzt auch von den ersten MCU-Serien aus dem Disney Plus Universum quasi gewohnt, dass wir da eine Production Value haben, die irgendwie mit Kino mithalten kann. WandaVision und Falcon and the Winter Soldier, Loki und Hawkeye haben das ja bewiesen. Und auch in unseren Podcasts haben wir dazu meistens auch so ausgeführt, boah, das sieht aber echt gut aus, da müssen sich die anderen irgendwie mal vorsehen, dass sie irgendwie nicht von Marvel und von Disney jetzt irgendwie in den Schatten gestellt werden. Hier sehe ich eher so ein paar bröcklige Stellen, vor allem auch so, das kann man, glaube ich, auch schon sagen, in der Verfolgungsjagd, in der CGI-Verfolgungsjagd, die nicht so sauber gestaltet ist. Man erkennt viel mehr als bei anderen Serien noch, leider würde ich behaupten, wenn mit Greenscreen gearbeitet wurde. Mhm. Und das war bei den anderen Serien oder ging mir bei den anderen Serien bisher halt nicht so. Und ja, wahrscheinlich ist das Budget nicht ganz so hoch wie bei den anderen Serien, aber es ist halt auch ein Risiko, ne? Weil davor hatten wir halt auch wirklich Serien, deren Hauptfiguren zwar jetzt nicht so die A-Lister waren oder so, aber immerhin schon in den MCU-Filmen vorgekommen sind und dann halt ihre eigene Geschichte bekommen haben, auch wenn es dann eher so um Nachfolge ging oder um Legacy, Vermächtnis, solche Geschichten. Und jetzt musst du halt mal eine neue Figur einführen mit Moon Knight beziehungsweise mit Steven Grant und Mark Spector und wer da nicht vielleicht noch alles in ihm schlummert.
Ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass jetzt Disney so ein bisschen genau davon ab ist, so 200 Millionen Produktionen zu produzieren, sondern jetzt, sage ich mal, in dem normalen Produktionsbudget angekommen ist und dass das jetzt vielleicht so ein bisschen die Strategie ist für die kommenden Superhelden-Adaptionen bei Disney Plus, was ich ja auch durchaus verstehen kann, denn ich denke, lange wird sich das nicht halten, so viel Geld in eine Serie mit doch relativ wenig Folgen zu investieren. Das ist so meine Theorie. Ich finde aber auch ein bisschen schade, ich glaube, das höre ich auch so ein bisschen bei dir durch. Ich finde, da ist auch sehr wenig Liebe reingegangen. Also was ich ja immer sehr schätzte, auch selbst bei einem Loki oder einem Hawkeye, ich hatte das Gefühl, dass da so ganz viel Liebe ist, auch in allen irgendwie Sets oder Charakterdarstellungen oder sowas. Und hier würde ich auch sagen, dass Oscar Isaac, glaube ich, da echt ein guter Mann ist, keine Frage. Dass aber so viele andere Sachen in der Serie, auch alle genannten von dir, so ein bisschen lieblos dahin produziert wurden, gefühlt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht ja auch jetzt mit Corona immer noch zusammenhängt. Ich meine, wir alle wissen, es ist immer noch eine schwierige Produktionslage, keine Frage. Aber das ist, glaube ich, etwas, was mich so ein bisschen stört und was mich bei anderen Serien, wo ich vielleicht nicht ganz so überzeugt war in den ersten Folgen, dann doch sehr viel mehr drin war, weil ich dachte, okay, aber ich spüre die Liebe irgendwie in jeder Szene.
Ich weiß nicht, ob ich das, also es ist eine interessante Beobachtung, ich weiß nicht, ob ich das so direkt unterstreichen würde, dass Liebe fehlt.
Davor ich habe gerade Bridgerton gesehen.
Nee, ich meine, davor hattest du halt immer so Möglichkeiten für Easter Eggs und Fanservice. Hier musst du halt komplett was Neues machen, was ja auch nicht so einfach ist, würde ich einfach mal sagen. Du musst ja, man ist sehr unabhängig vom MCU. Also man kann Moon Knight, das ist schon mal positiv, komplett sehen, ohne irgendwas anderes aus dem MCU gesehen zu haben, würde ich mal sagen, weil die Anspielungen auf den Rest der anderen Sachen minimal bis überhaupt nicht vorhanden sind. Also du hast ein Blank Slate, du kannst das einfach mal so schauen und deinen Spaß haben, wenn es dich denn catcht, was ja bei uns nicht so ganz der Fall war leider. Aber ja, irgendwas, irgendwie vielleicht so die, ich würde es vielleicht Detailversessenheit vielleicht nennen, dass du keine so richtige Perfektion hast. Ich frage mich halt auch wirklich, wie involviert ist so ein Kevin Feige jetzt in diese Serie? Ich habe wenig von ihm gehört oder gelesen im Zusammenhang mit Moon Knight. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, man verlässt sich, aber das hat man auch schon bei anderen Filmen gemacht, man verlässt sich auf Filme und Serienmacher, die vielleicht nicht so ganz erfahren sind und vielleicht ist, weil es halt so ein bisschen, also Mohamed Diab mit 3 Projekten oder was, jetzt nichts gegen ihn, aber man merkt vielleicht, dass da nicht so ganz viel Erfahrung drin steckt, würde ich sagen. Das ist es vielleicht eher so ein bisschen.
Wobei ich dann ja immer denke, wie du schon sagtest, man hat ja auch wirklich viele, ne, Indie-Regisseure und Regisseurinnen vor allem auch benutzt in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, dass man dann einfach eine wahnsinnig gute Crew hat. Weißt du, du hast dann einen sehr guten oder sehr erfahrenen First Assistant Director oder wie sie alle heißen, ne? Und dass man das dann so ein bisschen, ne, wieder ausgleichen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es hier wirklich vielleicht einfach eine Produktionsissue war oder so. Aber wir wissen es ja einfach de facto nicht, ne? Und es hat ja auch ganz vielen ganz toll gefallen. Also ich habe mir gerade nochmal die Umfrage angeschaut unter deiner Review und da sind, glaube ich, 65% fanden es super.
Ja.
Ne, und im Endeffekt auch in meiner kleinen Bubble jetzt so bei Twitter und sowas fanden alle das ganz, ganz toll. Und ich muss auch sagen, die Stimmung bei dem Screening, wo jetzt sehr viele Normalos waren und weniger vielleicht jetzt so Kritiker und Kritikerinnen, wie wir jetzt vielleicht einfach automatisch auch sind, die Stimmung war auch wirklich gut. Und da haben Leute lauthals gelacht. Und ich glaube, die waren alle teilweise recht glücklich damit.
Ich finde es auch super, wenn du die Serie magst und wenn es dir Spaß macht und so. Ich will ja de facto eigentlich immer jede Serie mögen, die ich mir angucke. Und ich gehe da auch immer so meistens ganz positiv heran und denke mir so, ach, lass es auf mich einwirken. Aber hier gab es so ein paar Faktoren, die haben mich irgendwie nicht abgeholt. Aber vielleicht fasse ich mal ganz kurz nur mal inhaltlich zusammen, womit wir es hier zu tun haben, damit wir das ein bisschen besprechen können. Denn in der Serie geht's um den Souvenirverkäufer namens Stephen Grant, der in London sein Dasein fristet und so ein bisschen Schlafprobleme hat auch. Er benutzt zum Einschlafen auch eine Vorrichtung, eine Fußfessel und hat so diverse Vorkehrungen getroffen, um zu sehen, ob er irgendwie schlafwandelt oder was mit ihm los ist, weil er sich nach dem Aufwachen immer so fühlt, als hätte ihn ein Bus überrollt. Und dann verrichtet er so seine Arbeit. Da wird von seiner Chefin irgendwie angemeckert, dass er ja kein Tourguide sei und all sowas. Und irgendwann stellt sich dann heraus, dass er Erinnerungslücken hat und plötzlich an anderen Orten aufwacht. Und das erklärt so ein bisschen seine Schlaflosigkeit. Denn er, wie ich schon sagte, hat eine Identitätsstörung und verbirgt zum Beispiel auch den Assassinen Mark Spector in sich. Und als solcher ist er, glaube ich, auch schon vorher auf den Schurken des Stücks Arthur Harrow gestoßen, gespielt von Ethan Hawke, den ich immer sehr mag eigentlich, in zum Beispiel auch in der Midnight-Reihe oder ganz vielen anderen Sachen. Der hat ja auch diese Long Bird, wie hieß die Serie? Good Bird?
The Good Lord Bird.
Good Lord Bird, das war eine coole Serie, die er gemacht hat. Und nun ist er halt, er ist der Schurke, der ein Jünger von Amit ist, einer weiteren ägyptischen Gottheit, während sich herausstellt, dass unser lieber Protagonist die Fist of Khonshu ist, und somit ein Avatar von dieser ägyptischen Mondgottheit. Ja, die Gedächtnislücken sehen wir dann halt später auch so ein bisschen so, dass er ein Date verpasst und sich irgendwie wundert, was er für einen Goldfisch gekauft hat. Also immer mal wieder übernimmt halt Mark seinen Körper, wenn er es nicht weiß. Und im Laufe der Serie wird das dann geklärt, was es damit auf sich hat.
Du sagtest gerade Avatar und dann musste ich an diesen Joke denken, wo er meinte so, er ist ja so ein bisschen so ein Trottel, wenn ich das mal sage, ne? Ja. So ein bisschen so ein Loser, ne? Wenn ich das jetzt überspitzt formuliere. Und er blabbelt dann so vor sich hin und dann, wenn Ethan Hawke ihn dann so im Dialog natürlich erzählt, was jetzt irgendwie das größere Ganze ist, dann sagt er ja auch so, ach Avatar, die blauen Leute. Und ich weiß, dass da relativ viele im Screening gelacht haben, bei diesen, sage ich mal, doch ein bisschen jokey Jokes. Fandst du es witzig? Hat dir der Humor gefallen?
Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, das könnte auch vielleicht ein Problem sein, warum es mir irgendwie insgesamt nur so mittelprächtig gefällt, weil die Gags zünden für mich teilweise auch tatsächlich nicht. Also ich meine, er blabbert dann so vor sich hin und so. Wie du schon sagst, ist er ein bisschen nerdig. Aber ich habe auf jeden Fall auch schon bessere Jokes bei Marvel gehört, als sie mir in Moon Knight präsentiert worden sind.
So ging es mir nämlich leider auch. Also ich habe ja schon eingangs gesagt, jetzt kann ich es vielleicht auch mal ganz kurz erzählen. Also es gab eine riesige Premiere jetzt Anfang Mitte März in Berlin im Bode-Museum. Also Location top, war wirklich auch beeindruckend. An einem Montag natürlich. Ich schätze mal, montags haben die Museen zu. Wahnsinn. Also es war schon, es ist ein wahnsinniges Entree, ne? Drin kamst du rein. Es waren nur 100 Leute irgendwie geladen. Im Endeffekt war es, glaube ich, auch so eine Art Promi-Event. Ich meine, Oscar Isaac wurde eingeflogen. Er war da, war auch super gelaunt, hat kurz ein paar Worte gesagt und hat sich das dann auch nochmal angeschaut. Also das finde ich ja immer toll. Wir wissen das ja selber, dass die meisten haben es ja schon irgendwie gesehen, die meisten Talents und sagen dann kurz was, gehen raus, gehen irgendwie was trinken und kommen wieder, ne? Wenn es nachher dann irgendwie zur Besprechung geht oder Q&A oder sowas. Nee, er saß auch direkt hinter uns, also jetzt normal im Publikum, was ich irgendwie ganz sympathisch fand. Was mich halt nur störte, und ich glaube, da bin ich natürlich auch eigen, aber seine Entourage oder ich weiß nicht, die Disney Entourage, wie auch immer, lachten dann immer so ganz, ganz laut bei diesen Jokes. Und das musst du dir vorstellen. Also bei jedem dieser Jokes, jedem, war dann so, so hinter uns zu hören, wo ich auch dachte, irgendwie, es nervt mich irgendwann. Und das mag natürlich vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass ich jetzt nicht so viel Spaß hatte, weil es mich einfach so genervt hat irgendwann. Aber im Endeffekt war es wirklich ein tolles Screening-Event, also teuer. Ich fand es ein bisschen schade, dass halt nicht mehr so irgendwie Nerds da waren. Ich hätte gern so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, dass dann eher so die typischen Marvel-Fans sind mir dann irgendwie näher als irgendwie so Anzugsträger im Endeffekt. Aber wie gesagt, ich glaube, denen hat das irgendwie ganz gut gefallen. Und was halt ein bisschen schade war nach dem Screening, war dann so einfach Musik läuft, alle gehen raus und das Ding war vorbei. Also es wäre dann finde ich es ja immer ganz schön, gerade wenn der Star vor Ort ist und irgendwie Bock drauf hat, dann nochmal so ein bisschen was zu hören, wie sie es gedreht haben oder wie einige Szenen umgesetzt wurden oder was jetzt auch sein Spiel war, ne, mit dieser Zwiegespaltenheit zwischen den beiden Charakteren. Also das fand ich so ein bisschen schade. Wir waren dann irgendwie um, weiß nicht, 9:30 oder so, standen wir im absolut dunklen, leergefegten auf der Museumsinsel da irgendwie rum. Das fand ich so ein bisschen schade, aber es war wirklich ein wahnsinniges Event und ich fand auch krass, dass Disney das gemacht hat und dass Isaac ja, wie gesagt, auch vor Ort war. Er hat ja auch einen Producers Credit, ne?
Ja.
Und ich finde ja auch, dass er eigentlich sozusagen das sogenannte USP der Serie ist. Also ich denke, die meisten lieben ihn, zu Recht ja auch.
Vielleicht mal kurz erklärt, USP, Unique Selling Point, falls irgendwer von den Podcast-Hörenden vielleicht nicht genau weiß.
So, sorry. Ja, wir sind heute, glaube ich, ich hatte 4 Marketing-Calls heute früh, verzeihen. Ich glaube, es ist sogar Selling Preposition, ne? Oder? Oder ist es okay. Point? Eins von beiden. Du hast recht, sorry. Also Verzeihung davor. Und ich habe das Gefühl, ich zum Beispiel fand sein Spiel ein bisschen zu übertrieben. Also ich hätte mir gerne den leicht, wie hast du ihn genannt, nicht trotteligen, sondern den leicht nerdigen, heißt der Mark? Nee, Steve. Steven, ne?
Steven, ja.
Den leicht nerdigen Steven hätte ich mir lieber so ein bisschen verschlossener und ruhiger vorgestellt. Das hätte mir, glaube ich, besser gefallen als jetzt dieser rumtrottelige Idiot irgendwie. Aber das ist, glaube ich, eine persönliche Geschichte. Und noch einen Punkt habe ich und dann höre ich auch auf. Ich mag ja immer ganz gern bei Superhelden, wenn diese Dichotomie besteht zwischen Rolle und Superheld oder echtem Leben und Superheld und dann immer die große Frage natürlich ist, wer ist das Ich und wer ist die Rolle?
Hier ist sehr schwer, das
zu erfassen. Ja, und das entfällt mir hier. Und ich glaube, dass deswegen ich schon einfach so eine leichte Schwierigkeit habe zum Zugang, weil zum Beispiel da war noch eine Lady mit dabei bei uns so in der kleinen Gruppe, die kaum Serien guckt. Und die fand es zum Beispiel super spannend, weil sie irgendwie einen Psychologie-Background hatte und wollte halt gerne mehr davon erfahren. Und dann dachte ich auch, ja, so kann man es natürlich auch sehen.
Ja. Also erstmal muss man ja auch sagen, in der englischen Fassung kann man ganz gut unterscheiden zwischen den Identitäten, weil Steven so einen sehr interessanten britischen Akzent hat, der auch zum Beispiel von den geschätzten Kollegen vom Empire-Podcast ein bisschen belächelt wurde, als der erste Trailer dazu herausgegeben wurde. Das fand ich sehr witzig, wie die den aufgenommen haben. Aber ich finde, dass man es für die Differenzierung ganz gut benutzen kann, auch im Verlauf der Serie. Ich habe, wie glaube ich vorhin schon angedeutet, 4 Episoden vorab sehen können. Das war so das Kontingent, was diesmal an die Presse herausgegeben wurde, was auch relativ viel ist für eine Marvel-Serie. 4 von 6 Folgen schon vorab. Ich glaube, bei WandaVision waren es 3 oder sowas, sonst meistens so 2. Steven mit seinem britischen Akzent ist halt dieser wirklich der etwas Angsthase, der irgendwie nicht weiß, was ist, der auch von Khonshu immer dann so ein bisschen getriezt wird. Khonshu hat so ein bisschen eine Venom-Dynamik, finde ich so. Er klingt so ein bisschen wie Eddie. Manchmal in späteren Folgen so von wegen, weil er ihn wirklich hasst und sowas. Das finde ich irgendwie ganz niedlich und witzig an sich. Und Mark ist dann halt wirklich so der Badass, der übernimmt und der dann Prügel austeilt und sowas in späteren Folgen auch. Ja, der selbstsichere. Dazu kommt noch eine weibliche Figur namens Layla, gespielt von May Callum Marvi, die ich in Raimi gesehen, Rami. Wir sagen immer Rami,
ja,
ne?
Rami sagen wir irgendwie mal, ja.
Ist das jetzt nicht Sam Raimi oder so, sondern Rami, gesehen habe und sie da sehr mochte. Das ist ein bisschen die Sidekick Love Interest, Gefährtin und sowas. Ja, die ist okay, aber halt auch nicht so ganz perfekt in der Rolle. Mich erinnert das Pacing dann in späteren Sachen halt so ein bisschen an Netflix-Produktionen von Marvel.
Oh Gott, und das sagt nicht Iron Fist oder Defenders.
Nicht ganz so schlimm wie besagte Beispiele, aber ich muss sagen, dass mich die Dynamik halt auch nicht vom Hocker gerissen hat, die ich dann in den weiteren Folgen gesehen habe. Also ohne zu viel zu verraten, irgendwie fand ich die dritte Folge zum Beispiel in der Hinsicht relativ schlapp. Und in der vierten wird es halt wirklich interessant. Es hat auch einen Grund, warum man uns viel gegeben hat, weil da noch eine Sache passiert, die die Säge dann interessanter macht. Aber ich habe auch schon in meiner Review geschrieben, wenn du bei vier von sechs Folgen dann so ein Ding machst, wo die Säge interessant wird. Ich meine, gut, hat Agents of S.H.I.E.L.D. damals auch gemacht in Folge 19 oder so, wo es dann interessant wurde. Aber du, und es gab auch schon einen Kommentar, der gesagt hat, ja, dass man ja heutzutage nicht mehr so viel Geduld hat, weil es früher natürlich längere Staffeln gab und alles geschenkt, ist auch richtig. Aber trotzdem, du hast in meinen Oldschool-Augen eine Episode Zeit, um ein Gros der Zuschauerschaft mitzureißen, um eine Welt zu etablieren und so einen Test zu geben, ist das was für mich oder nicht? Und ich finde, die Pilotfolge hat das für mich nicht geschafft. Und obwohl ich dann noch weitergeguckt habe, ist die ganze Säge oder die Sägefolgen, die ich gesehen habe, ist das halt so ein bisschen, überträgt sich die Problematik, die ich gesehen habe. Und das sind Sachen wie das Pacing, das sind Sachen wie mittelmäßige Effekte für eine Marvel-Produktion tatsächlich. Kreaturen, ich finde schon den Angriff im Museum in der ersten Folge leider schwach, weil es wieder so eine generische Figur ist, die da irgendwen angreift und das kommt später auch nochmal vor. Ich finde das Kostüm, was halt im Comic super toll ist und irgendwie so eine Sache, warum wo man Moon Knight sich als Comicheft kauft, ist nicht so cool umgesetzt, wie ich es gerne hätte. Aber das ist auch so eine Adam-Sache wahrscheinlich. Es gibt halt coole Momente, wo es dann eingesetzt wird, aber das ist dann irgendwie vielleicht mal so ein paar Minuten lang pro Folge und irgendwie hätte ich es mir irgendwie geiler vorgestellt. Und dann auch so die Dynamik zwischen den Figuren und der Schurke an sich, der mir wieder ein bisschen zu viel labert und ein bisschen zu allgegenwärtig ist, auch schon in der ersten Folge, wo überall so seine Jünger irgendwie rumschwirren und ihre Tattoos vorzeigen. Also es gab da schon eine Reihe von Problemen, auf die ich gestoßen bin und die ich, glaube ich, irgendwie nicht so ganz abschütteln kann. Also ich meine, ich werde es mir zu Ende angucken. Vielleicht ist die vierte Folge ja auch die das alles nochmal verändert und dann ab der fünften Folge dann noch was anderes macht. Aber irgendwo, weiß ich nicht. So ganz der Volltreffer wie die anderen Serien hat's halt, ist es halt nicht für mich.
Ich musste gerade sehr lachen, weil oder schmunzeln, weil du dieses mit den sechs Folgen. Ich meinte doch neulich irgendwie, dass ich keiner Serie mehr zwei, drei Folgen gebe wie früher. Und da meintest du, wo sind wir eigentlich gelandet, dass sechs Folgen schon zu lang ist? Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Aber es stimmt. Ich meine, ich weiß noch ganz genau, wie ich dich fragte, soll ich Agents vs. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. gucken? Und du meintest, ja, aber du wirst erst ab Folge 17 es mögen. Ich weiß noch, 17. Das war die 17. Folge, hast du mir, glaube ich, damals gesagt. Ja. Und das ist jetzt ja auch schon, ich meine, die Zeiten ändern sich, ne? Dass wir einfach natürlich weniger Serien hatten damals oder dass diese langsamer erzählt wurden, ist ja klar. Aber jetzt sind wir einfach in einer anderen Streaming-Zeit 2022. Und ich gebe dir absolut recht. Ich verstehe es zum Beispiel gar nicht jetzt im Piloten. Da ist ja auch kaum Action drin. Also die Action wird ja sozusagen weggeblendet in seinen Erinnerungen.
Ja.
Und ich meine, ich bin jetzt wirklich keine große Action-Tante, aber ich hätte dann trotzdem ganz gerne, ne, auch ein bisschen Action gesehen. Aber es ist natürlich so ein bisschen obsolet, wenn man sie gar nicht sieht. Und dann, finde ich, reicht mir der Rest einfach nicht, weil ich ihn auch ein bisschen dünn finde. Zum Beispiel, als ich über Moonlight hörte, dachte ich so, ach, wie cool, wir gehen jetzt ganz tief in die ägyptische Mythologie. Und ich finde ägyptische Mythologie zum Beispiel fantastisch. Also ich finde es toll. Ich laufe immer noch gern durch Assassin's Creed Origins und gucke mir da irgendwelche Pyramiden an, weil ich es wirklich liebe. Aber ich finde, auch das ist super dünn. Das Einzige, was wir hier so ein bisschen sehen, ist halt das, wie du gerade eben sagtest, das Rumgelaber von Ethan Hawke. Und dann fässt er noch so eine Stele an, wo ich dachte, oh Gott, fass nicht hier die 5000 Jahre alte Stele an. Die arme Stele. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ich fand, es war doch sehr oberflächlich und ich gebe dir absolut recht. Ich finde, in der heutigen Zeit muss man es eigentlich schaffen, mit einer Folge, maximal zwei, die Leute wirklich irgendwie am Haken zu haben. Und da das jetzt nur bei uns nicht passiert ist und bei vielen anderen vielleicht doch, sagt vielleicht auch, dass wir da irgendwie ein bisschen voreingenommen sind. Aber ich glaube schon, dass es einfach ein großer Unterschied gibt in dem Production Value zu Loki, WandaVision, Hawkeye und selbst Falcon. Ich meine, da denken wir doch mal an die Action-Szene in Falcon. Ich war ja auch kein großer Falcon-Freund. Aber diese Action-Szene im Piloten war der Wahnsinn.
Ja. Da ist halt die Frage, sind meine Erwartungen deswegen zu hoch geworden an Marvel oder so? Ist es vielleicht Jammern auf hohem Niveau, wenn es so viele Leute gibt, die das anders sehen? Aber du hast schon recht, es wird noch ein bisschen intensiviert, was so diese ägyptischen Gottheiten und so die Mythologie angeht. Da wird ein bisschen was investiert, auf jeden Fall in den späteren Folgen. Aber es ist teilweise halt auch was, was mich jetzt irgendwie nicht so umbläst oder interessiert irgendwie. Und dann ist es halt auch so ein bisschen, was ich vorab für Vergleiche gelesen hatte, ist auch so mit Indiana Jones. Das würde ich auch nicht sagen. Ich würde es eher so, es ist halt so ein bisschen eine Puzzlebox-Show, weil die Helden natürlich den Schurken aufhalten müssen und seine Agenda. Aber dann sind es eher solche Sachen und Rätsel, die ich in National Treasure-Film mit Nicolas Cage gesehen habe oder The Mummy oder sowas, wo es so ein bisschen 2-3 Stufen unter irgendwie einer super unterhaltsamen und intelligenten Erzählweise aufgebaut ist. Das ist so mein Eindruck zumindest.
Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, dass Indiana Jones die Puzzle jetzt ja auch nicht besonders tiefgehend sind, aber wir sie natürlich einfach wahnsinnig positiv auch in unserer Erinnerung haben.
Ja, ja, klar.
Nee, aber ich gebe dir recht. Also es war irgendwie dünn und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum die Effekte auch so muschelig aussahen. Also ich dachte noch, das wäre vielleicht Grund vom Screening, ne? Wie gesagt, das ist ja schon einige Wochen her und wir hatten halt eine große Leinwand in einem wahnsinnig großen Saal, wo natürlich auch immer, ne, so ein bisschen das vielleicht nicht ganz optimal ist, wie zu Hause oder, ne, jetzt mit einem riesen Fernseher und Co. Aber ich finde auch die Verfolgungsjagd, du sagtest eingangs, glaube ich, so ein bisschen Greenscreen-esque, ja, ne? Und ich finde, es stimmt. Und ich wundere mich manchmal, dass ich das noch sehen muss.
Die Reflektionen von den Fenstern sind ganz merkwürdig teilweise. Und dann gibt's ja auch noch so einen Truck, der hat oben so eine Eistüte oder sowas oben drauf. Und ich finde, da erkennt man halt zu stark, dass es sich um Computereffekte handelt. Und auch wenn die Autos dann so um die Serpentinen fahren. Und natürlich ist es ein gefährliches Ding, wo man eigentlich nicht möchte, dass die Leute ihr Leben für sowas aufs Spiel setzen oder sowas. Aber es ist halt trotzdem irgendwie augenscheinlich, dass da irgendwie der Computer viel mehr im Spiel ist als bei anderen Sachen. Und ich frage mich, warum das so ist. Oder ob wir da vermehrt drauf achten, weil wir beide jetzt nicht so ganz involviert sind wie andere vielleicht.
Das mag natürlich auch sein, ne? Aber das ist ja auch schon ein Zeichen dafür. Also ich hätte in meiner Bubble auch gehört, dass viele mit den CGI oder VFX-Effekten auch nicht sonderlich happy waren. Und ich glaube, da wird es ja auch nochmal von objektiver Seite, ne, von Expertenseite, sei es bei YouTube oder Co., auch nochmal, ne, eine Response zu geben.
Da steckt natürlich immer extrem viel Arbeit drin. Wer alleine den Corridor-Channel auf YouTube verfolgt mit VFX Artist React und sowas, was ich sehr gerne mache, da steckt wahnsinnig viel Aufwand drin, viel, viel Personal und sowas. Und es ist, da können wir natürlich im Ansatz nicht irgendwie selber machen, aber man kann natürlich bemerken, dass es manchmal im Vergleich zu anderen Sachen zu wünschen übrig lässt. So.
Ich habe auch nochmal nachgeschaut, wer jetzt dachte, dass die Serpentinstraße oder dieses ganze Alpenambiente irgendwie vielleicht in Deutschland gedreht worden sei. Ich habe nochmal nachgeschaut, es soll nicht in Deutschland gedreht worden sein, sondern sie haben vor allem in Budapest, also Ungarn gedreht und Slowenien und dann natürlich den Rest größtenteils in Atlanta und die Wüstengeschichten in Jordanien. Wohl an ähnlichen Sets auch wie Wonder Woman, fand ich ganz interessant. Budapest wohl auch die ähnlichen Studiogeschichten wie bei Black Widow. Also ich schätze mal, da hat auch Disney so seine liebsten Spots irgendwie auf der Welt, ne, wo sie immer wieder hingehen. Ja, also ich muss auch sagen, eine Sache noch zu Ethan Hawke. Ich mag den ja auch wirklich gern. Ich fand aber auch hier sein Bösewicht auch so, ich hatte da zero Zugang zu ihm. Zero. Und ich fand, das fühlte sich an wie so, ich hatte so ein bisschen mal das Gefühl, ich fühle mich wie in einem Superheldenfilm aus den 90ern.
Ja. Ja. Ich glaube, das kann es sogar fast sein. Wobei ich das noch bei Morbius stärker hatte, aber dazu, egal. vielleicht ist es so ein bisschen sowas in die Richtung. Also ich meine, der Ansatz, den Moon Knight fährt, ist jetzt auch ein anderer als die bisherigen Marvel-MCU-Serien von Disney+, wo es ein bisschen darauf hinausgelaufen ist, dass man gerätselt hat, wer denn eigentlich der Schurke ist. Das hattest du ja bei tatsächlich, glaube ich, allen der Serien, stimmt, der Realserien. Und hier hast du halt von Anfang an Harrow als den Schurken etabliert, der so ein bisschen boahaha ist, der so ein bisschen immer sich gerne reden hört, der überlegen zu sein scheint, der tatsächlich, wenn man die weiteren Folgen sieht, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und irgendwie auch magisch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, was ich dann immer so ein bisschen merkwürdig finde, aber geschenkt, kann man irgendwie verzeihen. Und vielleicht gibt's da auch noch einen Twist, kann ja auch noch passieren. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, das ist so ein bisschen zu einfach, zu simpel, zu wenig beeindruckend. Seine Motivation halt, ja, er möchte halt der Armee dienen und sie zurückholen. Das war jetzt irgendwie nichts, was mich irgendwie super beeindruckt hat oder so.
Ich dachte auch noch mal ganz kurz dran, bei Loki und vor allem WandaVision war die Community, du hattest es eingangs ja schon gesagt, es gab so Easter Eggs und so, und die Community konnte auch so ein bisschen miträtseln. Ne? Ja. Jetzt trendete gestern, soweit ich das gesehen hatte, auch Moon Knight in den Twitter-Charts zum Beispiel. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Serie jetzt nicht sonderlich einlädt zum Miträtseln.
Mhm. Ich weiß auch nicht, ob so ein großes Rätsel gibt. So.
Ja, ne? Und klar, muss auch nicht, ne? Aber ich denke, dass das natürlich auch immer hilfreich ist, sag ich mal, für jetzt Buzz, ne? Und Kram. Weil ich zum Beispiel auch, Adam, ich werde es weiterschauen, weil ich halt immer noch auf den Ägypten-Part interessant, also gespannt bin und natürlich wissen möchte, wie das umgesetzt wird.
Das ist, glaube ich, Folge 3.
Okay, die du so langweilig fandest. Aber schauen wir. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall weiterschauen, denn du sagtest es. Ich meine, 6 Folgen kann man auch mal, ne, wegballern. Das ist ja wirklich kein Problem. Ich finde auch weiterhin immer noch gut, dass Marvel sich was traut. Weißt du, sie nehmen einen Helden, der jetzt nicht so super bekannt ist. Sie versuchen, den aufzubauen. Sie haben sich jetzt ja auch fast komplett davon ferngehalten, jetzt irgendwelche Charaktere mit einzubeziehen. Ne? Wie du schon sagtest, jeder kann Moonlight gucken und keiner muss Moonlight gucken. Ich habe gerade Moonlight gesagt, glaube ich. Ne? Also jeder kann Moonlight gucken und keiner muss Moonlight gucken, um das große Ganze zu verstehen. Und ich bin sehr interessiert daran, ob das wirklich funktioniert. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass viele ja jetzt Loki und Co. und ich weiß nicht, Hawkeye gucken, einfach nur um das große Ganze auszuschnallen.
Ja, das ist durchaus möglich. Und ich meine, klar, irgendwie bei so vielen Charakteren, wie Marvel hat, und bei dem Content-Hunger, den Disney Plus auch hat, kannst du solche Charaktere ausprobieren. Manche werden funktionieren, manche werden nicht funktionieren. Miss Marvel steht ja jetzt auch schon in den Startlöchern, da haben wir auch schon den Trailer gesehen. Es spricht natürlich nochmal eine andere Zielgruppe an. Bei Moon Knight haben wir jetzt ein bisschen noch etwas gefühlt erwachsenere Inhalte hier, die jetzt nicht ganz so wie bei Daredevil oder sowas auf den Putz hauen. Aber du hast ein bisschen mehr Gruselelemente und Horrorelemente mit diesen Monstern und sowas drin. Also das ist schon wieder ein bisschen ein anderer Geschmack, als du davor hattest. Plus halt diese Abenteuerkomponente, die du jetzt hast. Und ich bin gespannt, wie das Ganze in die Zielgerade gefahren wird dann in 6 Wochen und ob mich das dann vielleicht nochmal abholen kann oder nicht. Aber es ist und bleibt halt auch schon so ein bisschen eine Figur aus der zweiten oder dritten Reihe von Marvel. Und ich meine, das ist gar nicht schlimm. Wir haben schon gesehen, Marvel kann irgendwie aus Ant-Man was machen. Aus Guardians of the Galaxy haben sie ein Milliarden-Franchise wahrscheinlich gemacht. Mit Shang-Chi haben sie einen soliden ersten Film für ein asiatisches Publikum auch gemacht, den wir beide ja auch ziemlich gut fanden. Gut, Eternals hat jetzt dann nicht so ganz geklappt. Aber es ist halt, es kann halt nicht alles klappen. Und gerade wenn du dich dann halt so auf die Sachen jetzt langsam konzentrieren musst, die vielleicht nicht mehr so die Gassenhauer sind, dann ist das halt eine Schwierigkeit und immer ein Risiko. Und du musst natürlich auch ein bisschen die Zeit überbrücken, bis du dann wieder die größeren Kanonen rausbringen kannst. Wobei es natürlich schwierig ist, weil die zwei großen Sachen, die Marvel jetzt noch in der Hinterhand hat, sind X-Men und Fantastic Four, die aber davor halt auch schon etabliert worden sind. Und deswegen musst du, wie bei Spider-Man auch schon, dann wahrscheinlich einen interessanten neuen Ansatz finden, um diese größeren Marken dann nochmal neu zu etablieren und ins MCU einzusetzen.
Und ich meine, Oscar Isaac, das ist einfach schon eine coole Socke, ist jetzt mit in dieser ganzen Welt und kann ja dann auch wieder irgendwo auftauchen, was ja auch ganz cool wäre.
Ja.
Tja, Adam, du hast 3 Sterne gegeben. Ich wäre, glaube ich, mit 2,5 da aus dem Piloten rausgegangen. Aber finde ich ja trotzdem interessant, dass wir weitergucken werden. Also, und wie du schon sagtest, nachher ist das letzte Drittel irgendwie der Serie einfach super, super gut. Ne? Wer weiß.
Kann sein, ja. Also es passiert halt wirklich in der vierten was vielleicht manche dann nochmal aufmerksam zuschauen lässt. Das finde ich auch sehr interessant, was da passiert. Deswegen guter Schachzug, dass man 4 rausgegeben hat an die Presse. Aber ja, es ist alles so ein bisschen offen, was jetzt eigentlich was ist. Und ich meine, vielleicht ist das auch die Taktik dahinter. Vielleicht gibt es den super großen Twist dann nochmal in der 5. Folge oder sowas. Ja.
Ach, wir werden sehen. Ich hätte noch einen Tipp, der dazu passt. Einen Filmtipp.
Okay. Was denn?
Und zwar, wenn ich an Oscar Isaac denke, und wie gesagt, ich durfte ihn jetzt ja auch live sehen, dachte ich so, wann war eigentlich das erste Mal, dass man ihn bewusst wahrgenommen hat? Und natürlich denken wir hier an Ex Machina, ne? Das war, glaube ich, so, ne, natürlich ein wahnsinnig guter Film und alles. Ich hatte ihn vorher aber schon in einem Film gesehen, den ich sehr mochte, der, finde ich, ein bisschen underrated ist.
Okay.
Und zwar ist das W.E., und zwar wird er deswegen auch von vielen gehasst, weil Madonna Regie führte. Ich weiß, das ist immer mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Ich glaube aber, dass Madonna ein sehr gutes Regie-Team geholt hat. Denn es ist, finde ich, ein gut, handwerklich gut gemachter Film. Und Oscar Isaac ist ganz bezaubernd. Und da ich momentan so ein bisschen sehr viel Liebe konsumiere und so das irgendwie jetzt in schwierigen Zeiten brauche und weniger Action gucke, dachte ich mir so, ach, ich hätte Bock eigentlich nochmal WE zu sehen. Also wer, ich weiß nicht, ob das jetzt die Hörenden sind von diesem Podcast, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn ihr mal Lust habt auf einen sehr, sehr charmanten, guten Oscar Isaac in einem Liebesdrama, dann schaut euch WE an. Ich habe geschaut, er ist leider nicht gerade im Stream vorhanden, aber ich glaube, man kann ihn bestimmt irgendwo auch günstig schießen, die DVD oder so. Also wer da Liebesbedürfnisse hat und ihn mal in einer etwas anderen Rolle sehen will, schaut ihn euch an. Er ist, glaube ich, gute 10 Jahre alt. Also der Film, nicht Oscar Isaac.
Isaac hat natürlich schon viel Gutes gemacht. Also ich meine, im Serienbereich Scenes of a Marriage oder Show Me a Hero, Ex Machina, den ich sehr gerne mag, beispielsweise auch als Film.
Und aber wann war dein erstes Mal mit Oscar Isaac?
Ah, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wann zeitlich Inside Llewyn Davis war zum Beispiel, wo er mir auch positiv aufgefallen ist als Mensch, der da mit einer Katze durch die Gegend zieht und in eine musikalische Coen Brothers Verfilmung reingezogen wird. Da ist er mir positiv sehr positiv aufgefallen.
2013.
Okay, natürlich in Star Wars hat er auch seine große Rolle als Poe Dameron und sowas. Ja, also, und wer könnte ihn vergessen als Apocalypse in X-Men Apocalypse?
Oh Gott, das war er, das habe ich ganz verdrängt.
Ja, also er hat auf jeden Fall auch schon Comic-Erfahrung mitgebracht und mag das Genre, glaube ich, auch ganz gerne. Und jetzt halt als Moon Knight nochmal als Heldenfigur von Marvel unterwegs.
Ja. Oh Gott, das war in Apocalypse, das war auch dieses große blaue Ding da, ne? Auch genau. Was so ähnlich aussah, fast wie hier die Mumie so ein bisschen, ne? Ach, wild, das war er, das habe ich gar nicht mehr drauf gehabt. Krass.
Ja.
Ist immer so schade, ne, wen sie alles casten und dann komplett verstecken unter Make-up.
Idris Elba in Star Trek.
Wahnsinn, Wahnsinn. Jo, Adam, aber ich glaube, dann haben wir es schon, oder?
Ihr könnt uns natürlich auch Feedback hinterlassen, gerne podcast@serienjunkies.de oder Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Ihr könnt uns bei Twitter auch gerne folgen. Wo findet man dich da, Hanna?
Ich bin weiterhin Hanna Huge in einem und bei Instagram bin ich Media Whore weiterhin. Und du, Adam?
Ich bin Awesome Arndt bei beidem, bei Twitter vor allem. ich freue mich natürlich auf die nächsten Marvel-Projekte. Kann nicht immer jeder ein Volltreffer sein, habe ich, glaube ich, auch in meiner Review geschrieben. Vielleicht werde ich ja auch noch eines Besseren belehrt. Und ich würde es ja gerne, wirklich sehr gerne alles so lieben, wie ich manches andere liebe. Aber soll manchmal nicht so sein, glaube ich.
Ist denn Doctor Strange der nächste Marvel-Film, den wir sehen?
Der nächste Kinofilm, ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, Wahnsinn. Ist auch bald, ne? Mai? April? Mai?
Im Mai, ja.
Ich glaube, Adam, ich glaube nicht, dass Marvel jetzt, weißt du, dass du nie wieder Marvel-Content haben wirst.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaube, sie werden dich wieder zurückholen.
Ja.
Also, dann macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder.
Ciao. Bis dann. Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.